passiv. Wie jene Dame, der ich diese Woche im Finanzamt begegnete. Also den meisten Leuten ist das Finanzamt ja eher zu aktiv, aber diese Dame war eher etwas zu passiv. Unser Gespräch ging etwa so. Ich wollte eine Bescheinigung für meinen Sohn abstempeln lassen und dann wieder mitnehmen, weil er das am Montag für seinen Unijob braucht. Und ich sagte da der Dame das freundlich und sie sagte, ja, tut mir leid, da brauchen Sie aber eine Vollmacht und den Personalausweis Ihres Sohnes. Und ich natürlich nicht mit, ne? Tut mir leid, ich bin der Alte, können Sie nicht auch meinen Personalausweis nehmen, aber das wollte sie nicht. Dann kam mir die nächste Idee, sagt, passen Sie auf, ich habe aber noch eine Lösung. Schicken Sie doch bitte das Schreiben einfach nach Göttingen. Dann ist auf alle Fälle gewährleistet, wenn das am Montag ankommt, dass er es da vorliegen hat. Da sagte sie, ja, das kann ich leider auch nicht machen. Seine Hauptmeldeadresse, die hier draufsteht, ist Hannover. Das kann ich nicht nach Göttingen schicken. Nun, ich gebe ja nicht so schnell auf. Und dann kam mir der nächste glänzende Gedanke, sage ich, wissen Sie was, Sie können uns doch einfach eine Faxkopie schicken. Schicken Sie doch einfach an meine Faxnummer eine Kopie heute Nachmittag, dann haben wir schon mal was, dann hat er schon mal was in der Hand. Sagt sie, tut mir leid, das geht auch nicht. Wir haben hier nur ein Faxgerät im ganzen Haus und da kann ich jetzt nicht hinlaufen. Ich kann nichts machen. Nun habe ich mitleidsvoll gesagt, so, Sie können ja gar nichts entscheiden. Ne? Hier sind mir die Hände gebunden, wir sind dann trotzdem in Frieden voneinander geschieden. Als ich mich zur Tür flüchtete, sagte sie, lachte noch von meinen Unterlagen, ja, wollen Sie nicht wenigstens, Ihre Klarsichthülle wollen Sie nicht mitnehmen. Habe ich gesagt, doch, doch, das will ich tun, sonst wirft man mir noch Beamtenbestechung vor. Also, manche Leute sind wirklich ziemlich passiv, sogar im Finanzamt. Und heute Nachmittag werden wir feststellen, dass solche passiven Leute sogar in der Bibel vorkommen. Das ist das Erstaunliche, damit rechnen wir eigentlich nicht. Sonst sprechen wir ja oft über die auffälligen Typen, über die Draufgänger, über die Kämpfer, über die Pioniere. Und davon gibt es ja nun in der Bibel wahrlich genug. Aber heute Nachmittag ist nun Isaak dran, Kapitel 26 im ersten Buch Mose. Und Wolfgang Bühner hat heute Vormittag schon gesagt, dieses Kapitel 26 ist in gewisser Weise ein Zwischenhoch verglichen mit dem, was man sonst über Isaak liest. Das ist einerseits richtig, ich stimme dem vollkommen zu. Und trotzdem bleibt er auch hier insgesamt etwas blass. Also was bei Isaak, gerade verglichen mit den anderen, auffällt, ist zunächst seine Unauffälligkeit. In vielen Situationen ist er eher sehr passiv, eher geschoben, hat man den Eindruck. Und obwohl er doch zu den drei Erzvätern gehört. Er wird ja immer mit Abraham und Jakob, mit seinem Vater und mit seinem Sohn in einem Atemzug genannt. Auch durch unseren Herrn Jesus Christus, zum Beispiel in dieser bekannten Passage Matthäus 22. Als Jesus in der Auseinandersetzung mit den Sadduzäern ist, die ja bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt. Schon damals. Und da gibt Jesus ihnen einen Schriftbeweis für die Auferstehung und er zitiert dabei aus dem Teil der Bibel, den die auch akzeptiert haben, nämlich aus den 5 Büchern Mose. Und da sagt Jesus in Matthäus 22, Vers 31, habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Und dann kommt ein Zitat aus 2. Mose 3, Vers 6. Was sagt Gott da? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Jesus führt dann aus, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Also Jesus argumentiert hier so, Gott sagt hier nicht, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und da Gott ein Gott der Lebenden ist und da Gott sagt, zu einem Zeitpunkt, als die drei schon lange nicht mehr auf der Erde sind, nämlich zur Zeit Moses, also ein halbes Jahrtausend später, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist damit bewiesen, dass die leben. Denn Gott ist ein Gott der Lebenden und Gott würde nicht sagen, ich bin der Gott Isaaks, wenn Isaak zur Zeit des Mose nicht mehr leben würde. Also Jesus hat von den Dreien in einem Atemzug gesprochen. Er hat gesagt, jawohl, Isaak lebt. Isaak ist bei Gott. Er gehört zu den Vätern des Volkes Israel. Das müssen wir bei allem bedenken. Wir reden hier über lebende Personen. nicht in dieser Welt, aber in der Ewigkeit bei Gott. Also einerseits ist dieser Isaak sehr prominent. Andererseits, verglichen mit Vater und Sohn, bleibt er erstaunlich blass. Und das, was krass ist an ihm, haben wir heute Vormittag gelernt, ist eher fragwürdig. Man könnte Isaak auch den unauffälligen Patriarchen nennen. In vielen wiederholt er lediglich Stationen, die sein Vater vor ihm schon ganz ähnlich gegangen war. Nur alles in kleinerem Stil, alles ein paar Nummern unauffälliger. Das ist interessant. Helmut Freie, der einen sehr guten Bibelkommentar dazu geschrieben hat, sagt, merkwürdig kehren in der Isaaks-Geschichte die Züge aus dem Leben seines Vaters wieder, zum Teil in zwerghaft verkleinertem Maßstab, sodass vieles, was bei Abraham wuchtig und gewaltig war, sich hier in schlichteren Formen abspielt. Also alles etwas kleiner, etwas unauffälliger, etwas blasser. Mit einem modernen Begriff könnte man Isaak auch mit aller Vorsicht den Sandwich-Patriarchen nennen, also eingeklemmt zwischen seinem profilierten, berühmten Vater Abraham und seinem doch sehr, sehr griffig zu beschreibenden Sohn Jakob und dazwischen eben dieser Isaak. Und unser Kapitel 26, das ist wichtig, ist das einzige Kapitel, das Isaak ganz für sich hat. Und sogar da wird schon in Vers 34 und Vers 35 am Schluss wieder Esau eingeführt. Also auch das Kapitel hat er nicht ganz allein für sich. Das ist auffällig. Ganz kurz, wie er verankert ist in diesem Stammbaum. Hier sehen wir Abraham, einer der Söhne von Tara, aus der Ehe. Ich hoffe, das kann man einigermaßen, so ist besser, ne? Aus der Ehe mit Abraham und Sarah geht eben Isaak hervor. Diese Grafik findet sich auch auf der Rückseite dieses gelben Begleitzettels. Dieses grünen, sorry, ich bin noch ganz im Bann des Vortrags von heute Vormittag. Da war er gelb. Also dieses grünen Begleitzettels. Isaak und Rebekka, daraus kommt Jakob hervor, der dann Lea und Rahel heiratet. Und von den beiden und ihren Mägden insgesamt diese 12 Söhne. Dann bekommt, über Jakob werden wir heute Abend noch einiges hören und dann auch morgen in der Predigt. Aber jetzt sind wir hier bei diesem Isaak. Zwischen Vater und Sohn verschwindet er fast. Wir lesen sehr viel mehr über Abraham, sehr viel mehr über Jakob und Esau. Und da es in Gottes Wort keine Zufälle gibt, hat so eine Unauffälligkeit uns bestimmt etwas zu sagen. Das müssen wir versuchen herauszubekommen. Und deswegen habe ich als Untertitel, gewisserweise auch als Arbeitshypothese gewählt, wie ein durchschnittliches Leben eine überdurchschnittliche Bedeutung bekommt. Und für beides finden wir Hinweise hier in unserem Text. Erste Beobachtung ist schon der Name. Isaaks Durchschnittlichkeit, wenn man so will, geht schon aus seinem Namen hervor. Ja, Abrahams Name war bedeutsam. Vater der Menge. Jakob, der nach der Ferse greift, der Fersenhalter aus Jakob wird später Israel, der Gotteskämpfer. Was für ein Name. Sogar Ismael hat einen interessanten Namen. Gott hört. Und wisst ihr, was Isaak heißt? Er lacht. Das hebräische Wort Zachak kann lachen heißen, es kann auch tändeln und scherzen heißen. Er lacht, er schätzt. Das hat auch damit zu tun, dass als er angekündigt wurde, Sarah lachte. Abraham auch zwischenzeitlich. Kein sehr bedeutungsvoller Name. Und wir haben in der Bibel auch nicht sehr viel Text über diesen Isaak. Nur hier in unserem Kapitel heute Nachmittag. Da tritt Isaak für kurze Zeit als ein Hauptakteur auf die Bühne der Heilsgeschichte. Und das wollen wir jetzt miteinander studieren. Erstens, also Römisch 1, der erste Teil, ein durchschnittliches Leben. Das könnte man als Überschrift hier voraussetzen. Und dazu nun Arabisch 1, kurz die Vorgeschichte. Es gibt schon einige bekannte Szenen mit Isaak, aber selbst dabei ist der Mann eher Nebendarsteller, so wie Josef beim Krippenspiel vielleicht, damit könnte man es vergleichen. Ja, diese Bundeszusage, die Gott dem Abraham gibt über Isaak, das ist schon auffällig. 1. Mose 17, Vers 19. 1. Mose 17, Vers 19. Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Ganz klare Ankündigung. Dann haben wir 1. Mose 22, das Drama auf dem Berg Moria, wo Abraham seinen Sohn opfern soll. Und Isaak ist dabei. Er ist zu dem Zeitpunkt möglicherweise schon so im Teenageralter, aber auch sehr, sehr passiv. Dann die Brautwerbung, Kapitel 24. Da sucht er die Braut auch nicht selber, sondern der Brautwerber wird losgeschickt, haben wir schon gehört heute Vormittag. Und Isaak nimmt seine Braut dann lediglich in Empfang, wenn er auch, und das ist das Gute in dem Zusammenhang, betend sie quasi in Empfang nimmt. Während der Eliezer sucht, betet er. Aber auch da agiert er wenig zunächst in diesem Kapitel. Tja, und dann, wie uns Wolfgang Bühne heute Vormittag gezeigt hat, dieses höchst fragwürdige Verhalten in Vers 25, wo er seiner Vorliebe fürs Essen sich hingibt und diese Spezialbeziehung zu dem einen Sohn Esau pflegt und offensichtlich nicht zur Kenntnis nimmt, dass Jakob von Gott vorgesehen ist für die Linie des Segensträgers. Und heute Abend werden wir dann sehen, als Jakob sich den Segen erschleicht, dass auch da Isaak eher wieder passiv ist und mehr oder weniger über den Tisch gezogen wird. Das werden wir heute Abend genauer von Wolfgang Bühne vorgestellt bekommen. Ja, und dann tritt er nun hier in unserem Kapitel für kurze Zeit in das Rampenlicht der Heilsgeschichte. Ein kurzes Zwischenhoch, Arabisch 2, ein kurzer Auftritt, Isaak als Akteur in der Heilsgeschichte. Kurz zur Erklärung, möglicherweise ist dieses Kapitel 26, was die Abfolge angeht, also chronologisch, noch vor der Geburt der Zwillinge einzuordnen. Also das, was hier geschildert wird, liegt möglicherweise zwischen dem, was wir in Kapitel 25, Vers 20 und 21 haben. Also wenn ihr nochmal zurückblättert, 1. Mose 25, da wird dann erst geschildert, dass Abraham Isaak zeugt, und als er 40 Jahre alt war, nahm er Rebekka zur Frau, und möglicherweise folgt danach das, was in Kapitel 26 geschildert wird. Und in Kapitel 25, das ist typisch für die hebräische Weise der Darstellung, wird erstmal ein Überblick gegeben, wird erstmal die Gesamtschau der Familiengeschichte dargestellt, und Kapitel 26, ganz typisch für die hebräische Erzählweise, reicht dann einige Hintergrundinformationen nach. Denn Kapitel 26 erweckt den Eindruck, dass zu dem Zeitpunkt Isaak und Rebekka noch keine Kinder haben. Es ist also, wie gesagt, gut denkbar, dass das vor der Geburt von Jakob und Esau stattfindet. Und es macht zugleich auch deutlich, welch kostbares Gut dieser Segen ist, um den dann in Kapitel 27 so gekämpft wird. Und wir wollen uns jetzt diese einzelnen Abschnitte miteinander anschauen. Ich habe das jeweils mit einem kurzen Motto überschrieben, Verse 1 bis 6, Geduld in Gerar, eine vertraute Verheißung. Wir wissen nicht genau, wo er sich aufhält zu diesem Zeitpunkt. Der Isaak, möglicherweise noch hier am Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. An dieser Stelle. Das ist auch der sogenannte Hagar-Brunnen. Wir lesen in 1. Mose 25, Vers 11, dass Isaak sich dort eine Weile aufgehalten hat. Jedenfalls wird das Land erneut von einer Hungersnot ereilt, wie schon 90 Jahre vorher bei Abraham, zu Abrahams Zeiten. Und Gerar war eine gute Anlaufstelle für Isaak. Hier waren die Verhältnisse möglicherweise noch etwas geordneter. Und es bestand ja seit Abrahams Zeiten dieser Vertrag zwischen Gerar und den Nachkommen Abrahams. Und dann ist hier die Rede von Philistern. Wir wollen zunächst mal die ersten 5 Verse miteinander lesen. 1. Mose 26. Es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten war. Und Isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Nun, die klassischen Philister, die wir kennen, die haben sich dort erst 1200 vor Christus angesiedelt. Und wir bewegen uns ja hier noch um 2000 vor Christus. Also rund 800 Jahre früher. Jetzt fragt man sich, welche Philister sind das? Nach allem, was wir wissen, lebten aber zur Zeit Abrahams dort in dieser Region, also hier in dem Gebiet um Gerar an der Küste, lebten Seehändler. Die kamen zum Teil aus der Ägäis. Einige hatten auf Kreta ihren Standort. Und es ist gut denkbar, dass auch die schon Philister genannt worden sind. Und so muss man davon ausgehen, dass es sich also um diese Leute handelt. Nicht die klassischen Philister, die erst 1200 vor Christus sich da ansiedelten, sondern jene Seehändler. Aber die gab es, die sind auch in den Quellen belegt, weil die Bibelkritik nämlich immer versucht, diesem Kapitel hier schon einen Strick draus zu drehen und zu sagen, da sieht man mal, wie unhistorisch das ist. Philister gab es damals noch gar nicht. Deswegen ist es einfach wichtig, sich diese Einzelheit mal klar zu machen. So, und was passiert dort in Gerar? Da erschien ihm der Herr und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage. Bleibe als Fremdling in diesem Lande und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahr machen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und will deine Nachkommen alle diese Länder geben. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat alle meine Rechte, meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz. Was für eine Ansage. Offensichtlich plant Isaak zu dem Zeitpunkt schon, es seinem Vater nachzumachen und nach Ägypten auszuweichen vor dieser Hungersnot. Und Gott sagt, im Unterschied dazu, wie er sich Abraham gegenüber damals verhalten hatte, den Abraham hatte Gott nicht daran gehindert, nach Ägypten zu gehen. Gott sagt zum Isaak, nein, du bleibst hier. Du sollst nicht nach Ägypten gehen. Du sollst nicht mehr das Land verlassen. Du sollst dich nicht mehr abdrängen lassen aus dieser Region. Gott behandelt seine Kinder also sehr individuell. Was für Abraham noch erlaubt war, wird Isaak jetzt verwehrt. Und der Herr benutzt diese Situation, um seinen Segen, um seine große Verheißung für sein auserwähltes Volk erneut zu bestätigen und zu bekräftigen. Er sagt, ich will mit dir sein, ich will dich segnen, ich will dir alle diese Länder geben, sogar im Plural, in der Mehrzahl gesprochen, du sollst eine große Nachkommenschaft haben. Und ihr sollt ein Segen für alle Völker werden. Also Gott bekräftigt das in dieser Situation ausdrücklich. Und wir sehen, dass hier noch einmal Gott auf Abraham verweist und sagt, er war gehorsam, er hat seinen Glauben gezeigt und deswegen habe ich ihm diese Verheißung gegeben. Und an dieser Verheißung selbst kann auch nicht mehr gerüttelt werden. Gott sagt also nicht, wenn du Isaak jetzt mitziehst, dann wird das wahr werden. Sondern Gott sagt, ich habe es Abraham versprochen, es wird geschehen. Aber ob Isaak dabei bleibt, ob Isaak einbezogen ist, da muss er einwilligen. Und wir sehen, Isaak gehorcht. Dieser kurze, lapidare Satz, Vers 6, so wohnte Isaak zu Gerar. Er macht das. Er diskutiert nicht. Er zeigt sein Vertrauen Gott gegenüber, dass er einfach tut, was Gott ihm sagt. Er will dabei sein. Er will Teil dieser Segensgeschichte werden. Aber auch wenn er nicht nach Ägypten geht, gerät er trotzdem in eine gefährliche Versuchung. Und das lesen wir in den Versen 7 bis 11. Geschichte wiederholt sich. Hatten wir in den ersten Versen eine vertraute Verheißung, stoßen wir jetzt in den Versen 7 bis 11 auf eine vertraute Sünde. Und wenn die Leute am Ort fragten nach seiner Frau, also dort in Gerar, so sprach er, sie ist meine Schwester. Das kennen wir doch. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Er dachte nämlich, sie könnten mich töten um Rebekkas Willen, denn sie ist schön von Gestalt. Haben wir heute Vormittag gehört. Als er nun eine Zeit lang da war, sah Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster. Also Abraham und seine Familie waren offensichtlich irgendwo im Bereich des Hofes untergebracht, sodass dass Abimelech das sehen konnte. Und er wurde gewahr, dass Isaak scherzte mit Rebekka, seiner Frau. Eigentlich ein gutes Zeichen für die Ehe. Das ist ein Wortspiel auch, dass Isaak Isaakte mit seiner Frau. Also dieses Wort kann auch bedeuten liebkosen, scherzte, er lachte. Okay. Und wie reagiert Abimelech? Schon Abraham war in diese Falle getappt. Ihr könnt das nachlesen, wie er in Ägypten war und dem Pharao gegenüber, Sarah, als seine Schwester ausgegeben hatte, 1. Mose 12. Ihr könnt dann in 1. Mose 20 nachlesen, wie er genau schon in Gerar den gleichen Schwindel nochmal versucht hat, den gleichen Unglauben nochmal und jetzt Isaak wieder. Die Bibelkritik hat gesagt, ja, das ist eine Doublette. Da sieht man, diese Geschichte ist nur erfunden worden nach dem Muster der Abrahamsgeschichte. Das ist pure Willkür, sowas zu behaupten. Das ist absolut willkürlich. Die Bibel macht dadurch eher deutlich, dass Sünder offenbar nichts aus der Geschichte ihrer Vorfahren lernen. Das will die Bibel uns hier sagen. Von Friedrich Nietzsche stammt ja dieser berühmte Satz, was lernen wir aus der Geschichte der Völker? Dass die Völker offensichtlich nichts aus der Geschichte gelernt haben. Und hier könnte man sagen, was lernen wir aus der Geschichte der Sünder? Dass die Sünder offensichtlich nichts aus der Geschichte der Sünder gelernt haben. Genau das ist hier der Fall. Und diese ganze Situation zeigt auch wie gefährdet der Weg von Gottes Volk ist. In menschlicher Hinsicht. Ständig können irgendwelche Umstände und Menschen dem Projekt in die Quere kommen. Ständig kann aber auch von innen heraus, aus unserem eigenen Herzen, Gottes Projekt etwas in die Quere kommen. Schuld, Ungehorsam, Labilität, Bequemlichkeit. Und diese Gefährdung gilt sicherlich in gleichem Maße für den Bau der Gemeinde Jesu. So viele Möglichkeiten, Gottes Plan zu beschädigen. So viele Gelegenheiten, durch Druck von außen oder Schuld von innen, durch Ungehorsam und Selbstsucht, den Bau der Gemeinde Jesu zu behindern. Wir alle gehören zu diesem Gefährdungspotenzial dazu. Und Isaak wiederholt die Sünde seines Vaters. Und wer reagiert gut in dieser Situation? Der heidnische Machthaber dort vor Ort, der Abimelech. Wahrscheinlich war Abimelech ein Titel für den Herrscher in dieser Region, sodass der Abimelech 90 Jahre vorher nicht derselbe Typ ist, wie der, dem jetzt Isaak gegenübersteht. Das war allerhöchstwahrscheinlich ein Titel und das ist jetzt der Nachfolger des Abimelechs, mit dem Abraham zu tun hatte, höchstwahrscheinlich. Da die Leute damals älter wurden, also Isaak wurde ja 180 Jahre alt, wäre es theoretisch auch denkbar, dass es noch derselbe Abimelech ist, aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass es sich hier um den Nachfolger handelt. Einen auffälligen Unterschied finden wir zu dem Vorgang damals bei Abraham. Während Sarah jeweils schon im Harem des Herrschers angekommen war, also einmal beim Pharao und dann beim Abimelech, der Philister, fliegt die Lüge bei Rebekka früher auf. Hier merkt es der Abimelech schon vorher, als er sieht, wie Rebekka und ihr Mann miteinander schäkern. Und während Gott den Pharao und den Abimelech zur Zeit Abrahams durch direktes Eingreifen gewarnt hat, ihr könnt das nachlesen, beim Pharao hat Gott Plagen geschickt, bis der endlich nachgefragt hat, woher kommen diese Plagen? Und dann kam raus, ja, ich habe hier eine Frau, die mir nicht gehört. Beim Abimelech zur Zeit Abrahams hat Gott durch Träume den Mann wachgerüttelt Und hier lässt der Herr die Wahrheit gewissermaßen durch einen alltäglichen Zufallsbefund herauskommen. Das ist weniger dramatisch als bei Abraham, aber Gott hat eben viele Wege, Sünde ans Licht zu bringen. Und dann lesen wir hier in Vers 9, da rief Abimelech den Isaak und sprach, siehe, es ist deine Frau. Wie hast du dann gesagt, sie ist meine Schwester? Es ist schlimm, wenn ein Heide den Mann Gottes wegen einer Lüge zur Rede stellen muss. Peinlich, schlechtes Zeugnis. Hat die Welt Möglichkeiten, uns solcher Schuld und Inkonsequenz zu überführen? Und Isaak antwortete ihm, das ist wieder sehr mau, ich dachte, ich würde vielleicht sterben müssen um ihretwillen. Klammer auf, also habe ich lieber riskiert, dass jemand sie sich greift und Ehebruch mit ihr macht. Sehr mutig. Und immerhin lässt Abimelech eine sehr klare Ethik der Ehe hier erkennen. Das ist erstaunlich, dieser Heide. Was sagt er? Er weiß genau, Ehebruch ist Sünde. Und er fragt in Vers 10, warum hast du uns das angetan? Es wäre leicht geschehen, dass jemand vom Volk sich zu deiner Frau gelegt hätte und so hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Das heißt, du hättest uns zum Sündigen verführt. Also du hast nicht nur selber diese Schuld auf dich geladen, sondern du hättest uns noch mit reingezogen in den Strudel deiner Schuld. Und das macht die Sünde noch viel dreckiger auf Deutsch. Wenn wir andere mit zum Sündigen verführen durch unsere Schuld. Und höchstwahrscheinlich hat Abimelech auch an das Problem seines Vorgängers gedacht. Das dürfte ihm eingefallen sein bei der Gelegenheit. In 1. Mose 20, wo solange die Sache mit Sarah nicht aufgekommen und geklärt war, die Frauen der Philister plötzlich unfruchtbar wurden. Und erst als Abraham für sie betete, 1. Mose 20, Vers 17, 18, konnten die wieder schwanger werden. Also erstaunlich, die konnten ja eigentlich gar nichts dafür. Und doch hat Gott diesen objektiven Befund, dass da eine Frau im Harem des Abimelech war, die nicht dorthin gehörte. Es war eine objektive Schuld. Hat Gott das so sehr geahndet. Daran sieht man, wie wichtig Gott die Ehe ist. Wie stark Gott die Ehe schützt. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Aber der Herr hält jedenfalls seine schützende Hand auch über Jakob und Rebekka. Der Schwindel fliegt rechtzeitig auf. Und diese Fürsorge Gottes strahlt auch über dem nächsten Abschnitt, über den Versen 12 bis 14, überreich beschenkt, Hummer statt Hunger. Also Hummer steht hier symbolisch für Überfluss. Hummer statt Hunger. Während viele Zeitgenossen zu der Zeit unter der Hungersnot leiden, seht mal, was hier über Isaak geschrieben wird. Und Isaak säte in dem Lande. Und erntete in jenem Jahre hundertfältig, das ist eine riesige Ernte, übermäßig fruchtbar, denn der Herr segnete ihn. Also wir wundern uns über Gottes Gnade, gerade hat er sich diese Sünde geleistet und dann steht zwei Verse später, der Herr segnete ihn. Erstaunlich. Und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde. So dass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde. Darum beneideten ihn die Philister. Überreich beschenkt. Gott beglaubigt, dass er dort geblieben ist, dass er nicht nach Ägypten aufgebrochen ist. Gott ist so großzügig. Gott hat so viel Geduld mit diesem Patriarchen. Nach allem, was in Kapitel 25 geschehen ist, bloß wenn wir sagen, es ist noch vorher, bevor Esau und Jakob geboren wurden, dann muss man sagen, hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel auf dem Kerbholz. Aber die Freude bleibt nicht ungetrübt. Denn die Zeitgenossen beneiden ihn und sie lassen ihre Muskeln spielen. Das sind die Verse 14 am Ende bis Vers 22. Beneidet und bedrängt und jetzt kommt der Brunnenkrieg. Darum beneideten ihn die Philister. Nun aber hatten sie alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und hatten sie mit Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu ihm, zieh von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden. Da zog Isaak von dannen und schlug seine Zelte auf im Grunde von Gerar, also wahrscheinlich östlich der Stadt Gerar in einem Tal und wohnte da und ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zur Zeit Abrahams, seines Vaters, gegraben hatten und die die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod. Und nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie genannt hatte, um diesen alten Anspruch festzuhalten und in Erinnerung zu rufen. Auch gruben Isaaks Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gerar zankten. Also beneidet und bedrängt. Ihr müsst wissen, die Brunnen sind nicht nur das typische Zeichen für Isaak, sondern sie waren von strategischer Bedeutung. Brunnen waren wichtig für die Wasserversorgung. Brunnen hatten auch eine starke psychologische und symbolische Bedeutung, weil sie den Anspruch auf eine Region untermauerten. Wer den Brunnen hatte, konnte sein Vieh versorgen und hatte deutlich gemacht, hier ist mein Land, hier ist mein Gebiet. Und wahrscheinlich war den Beteiligten noch der alte Vertrag in Erinnerung, den Abraham seinerzeit mit dem früheren Abimelech geschlossen hatte. Das könnt ihr nachlesen in 1. Mose 21, Abvers 22. Ich habe die Stelle hier auch auf dem Blatt notiert. Eigentlich geht es ab Vers 22 schon los. Da hatte Abraham einen Pakt gemacht in einer Situation, die für ihn strategisch günstig war. Und der damalige Abimelech hatte sich auf diesen Pakt eingelassen und Abraham das Recht an diesem Brunnen zugesichert. Und weil sie dort diesen Vertrag beschlossen hatten, nannte man diesen Brunnen und das Gebiet in dem Umfeld Beersheba, Schwurbrunnen. Beersheba ist hier zu sehen. Der Name geht zurück auf die Abmachung, die Abraham mit dem Abimelech 90 Jahre vorher schon getroffen hatte. So, und jetzt knapp 100 Jahre später geht es wieder um den Brunnenstreit. Und die Brunnen eignen sich sehr schön für die Politik der kleinen Nadelstiche. Die Gegner Isaaks verstopfen die Brunnen einfach. Also schütten sie wieder zu, soll er mal sehen, wo er sein Wasser herkriegt. Und Abimelech reagiert, er will eine Eskalation verhindern und er will aber auch seine Macht im eigenen Gebiet nicht einbüßen. Und da sagt er zu Isaak, bitte zieh weg, du bist uns einfach zu mächtig geworden. Das ist ja ein interessantes Eingeständnis. Aber Isaak verliert das Aufenthaltsrecht dort. Und was macht er? Wie reagiert er? Vers 17. Er scheint das Feld kampflos zu räumen. Da zog Isaak von dann und schlug seine Zelte auf im Grunde von Gerar und wohnte da. Also ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jakob genauso reagiert hätte. Und er zieht nun in ein ausreichend entferntes Tal, wahrscheinlich im Osten der Hauptstadt. Und von dort aus beginnt er aber immerhin mit der Renovierung der verstopften Brunnen. Ja, Vers 18, er ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zugeschüttet hatten, die sein Vater gemacht hatte. Okay, immerhin ein Lebenszeichen. Und darüber hinaus suchen seine Leute aktiv weiter neue Brunnen. Vers 19, auch gruben Isaaks Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Also da sprudelt was. Sie haben was gefunden. Hier scheint aussichtsreiches Gelände zu sein. Und dann reißen ihnen die Gegner ihre Trophäen zweimal wieder aus den Händen. Vers 20, die Hirten von Gerar zankten mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser ist unser. Da nannte er den Brunnen Zank, weil sie da mit ihm gezankt hatten. Ja gut, er hätte den Brunnen auch Streit nennen können. Aber so musste er den nächsten nennen, weil sie ihm den auch noch weggenommen haben. Vers 21, darum nannte er ihn Streit. Und dann steht hier wieder in Vers 22, da zog er weiter. Und man liest dann und sagt, ja Kerl, willst du nicht mal irgendwas machen, dass du auch mal einen Brunnen behalten kannst? Man kann ja nicht immer sagen, der Klügere gibt nach. Also der Widerstand gegen Gottes Pläne kommt offensichtlich nicht zur Ruhe. Versteht ihr, die Brunnen sind ja nicht einfach ein Privatprojekt von Isaak. Es geht darum, werden wir wirklich in diesem Land Fuß fassen können? Kriegen wir hier ein Bein an den Boden? Oder werden wir hinter das zurückgeworfen, was Abraham schon errungen hat? Der Widerstand gegen Gottes Pläne kommt nicht zur Ruhe. Und erneut zieht er weiter, der Isaak, und dann endlich funktioniert es. Da zog er weiter, 22, und grub noch einen anderen Brunnen, darüber zankten sie nicht. Er hatte sich wahrscheinlich weit genug entfernt, Klammer auf, Klammer zu. Und darum nannte er ihn Weiter Raum, also Rechobot auf Hebräisch, und sprach immerhin, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Und dennoch ist die Kampfsituation immer da. Denn als Gott ihm dann erscheint, in Vers 24, da sagt er, fürchte dich nicht. Also es muss offensichtlich Grund zum Fürchten geben. Da ist Furcht, da ist Spannung, da ist Druck. Da ist die ständige Bedrohung der Situation. Und das passt natürlich auch wieder als Parallele zur Situation der Gemeinde Jesu, durch die Zeiten hindurch. Was hat Paulus gesagt in Epheser 6, Vers 10? Wir haben das zurzeit gerade in einer kleinen Predigtreihe behandelt. Das ist der Vorspann zur geistlichen Waffenrüstung. Und da sagt Paulus in Epheser 6, Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und dann verweist er auf die Dämonenwelt, hinter der letztlich der Teufel steht. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Der Kampf gegen Gottes Verheißung, der Kampf gegen Gottes Volk, der Kampf gegen Gottes Pläne hört in dieser Welt niemals auf, bis Jesus wiederkommt. Und darum dürft ihr euch nicht wundern, wenn es um den Bau der Gemeinde Jesu niemals still wird. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn euer Schülergebetskreis angegriffen wird. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn es auch in den liebsten Gemeinden Streit gibt und Spannungen, weil der Teufel nicht ruht, weil er nicht aufhört, die Gemeinde Jesu anzugreifen und zu attackieren, von außen und von innen. Und was haben wir nicht alles an widrigen Entwicklungen jetzt rein schon im religiösen Gebiet, diesen zugespitzten Ökumenismus. Ne? Neulich haben sich so ein paar Promis, Schauspieler, Politiker sogar, zu einer ökumenischen Erklärung zusammengefunden. Der Bundestagspräsident Lammert war dabei, Günther Jauch und viele andere. Und haben gesagt, es sei doch mal Zeit, die alte Spaltung der Konfession zu überwinden. Nach dem Motto, die sollten sich nicht so haben. Diese Extremen, die bewusst evangelisch und bewusst katholisch bleiben wollten und sagten, das schließe sich gegenseitig aus, man soll doch jetzt mal endlich zusammenkommen. Und solche Stimmen gibt es ständig. Und dann kommen die Nächsten und sagen, ja, warum wollt ihr euch denn von den Moslems so stark abgrenzen? Die glauben doch auch an den einen Gott. Die glauben doch auch an Allah. Das ist doch derselbe wie der Gott der Bibel, behaupten die dann. Wieder alle Argumente. Und dann kommt aus den Reihen der Evangelikalen die Emerging Church Bewegung, die dabei ist, das, was die Identität der Gemeinde Jesu ausmacht, völlig neu zu definieren. Die Emerging Church Bewegung ist dabei, die Grenze zwischen der Gemeinde und der Welt aufzulösen. Und deswegen ist nicht mehr Evangelisation die Hauptaufgabe der Gemeinde gegenüber der Welt, sondern Umgestaltung, politisch-soziale Verbesserung der Verhältnisse. Wie das alte Programm der Liberalen aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Auch das dringt auf die Gemeinde ein und teilweise in einem sehr evangelikalen Gewand und von als evangelikal bekannten Bibelschulen. Es gibt Druck, es gibt Sperrfeuer von außen und von innen. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Tendenz vieler Christen zur Vereinzelung, dass sie sagen, ja, wenn das schon alles so schwierig ist und wenn es so viele Fallen gibt, über die man gemeintlich stolpern kann, dann wollen wir lieber damit gar nichts mehr zu tun haben. Dann ziehen wir uns zurück in unsere Hauskreise, dann machen wir unsere Kleinstgruppe und was ansonsten aus der Gemeinde Jesu wird, das geht uns nichts mehr an. Druck von innen und von außen. Und trotzdem zieht Gott seinen Plan durch. Und trotzdem baut Jesus seine Gemeinde. Und trotzdem trägt Gott seine Verheißung bis ans Ziel. Und schließlich kehrt Isaak aus dem Gerargebiet wieder zurück nach Beersheba. Und von hier aus kann er dann seine Position weiter stabilisieren. Und das führt uns zum letzten großen Abschnitt, Verse 23 bis 33, der Triumph der Verheißung, neue Machtverhältnisse. Schaut mal hin, das ist interessant. Offensichtlich braucht Isaak jetzt in dieser Situation eine neue Bestätigung seiner Perspektive, eine neue Ermutigung durch Gott. Und der Herr spricht ihn direkt an. Als er dort in Beersheba angekommen ist und der Herr erschien ihm in derselben Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und deine Nachkommen mehren um meines Knechtes Abraham willen. Gott kommt ihm sehr nahe. Gott verspricht ihm seine Gegenwart. Und schaut, wie reagiert Isaak mit tätigem Glauben. Er baut dort ein Altar und er ruft den Namen Gottes an. In der alten Luther-Übersetzung ist diese Stelle so übersetzt, er predigte den Namen des Herrn. Also das war irgendwie öffentlich. Er ruft den Namen Gottes an, er feiert Gottesdienst an dieser Stelle. Und er baut diesen Altar. Nicht, weil er irgendeine magische Wirkung davon erhofft, sondern weil er das als ein Zeichen dort setzen will. Jawohl, ich bekenne mich zu dem Gott, der mich in dieses Land geführt hat. Und er hat uns dieses Land versprochen. Und er ist da. Und seine Versprechungen bleiben wirksam. Und hier gehören wir hin in dieses Land, weil er lebt. Und eines Tages meldet sich dann wieder Besuch an. Vers 26. Und Abimelech ging zu ihm von Gerar mit Ahuzat, seinem Freund, und Pichol, seinem Feldhauptmann. Pichol ist möglicherweise auch ein Titel, denn der Feldhauptmann zu Abrahams Zeiten trug auch diese Bezeichnung. Jetzt kommen die schon wieder. Und diesmal wird Isaak deutlicher. Das ist das erste Mal, dass man ihn etwas entschlossener erlebt. Aber Isaak sprach zu ihnen, warum kommt ihr zu mir? Hasst ihr mich doch und habt mich von euch getrieben. Man möchte mal endlich mal ein klares Wort. Und was sagen sie? Ganz diplomatisch, sie sprachen, und das ist jetzt interessant, dass das die Heiden sagen. Sie sagen, wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist. Und darum sprachen wir, es soll ein Eid sein zwischen uns und dir, und wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns keinen Schaden tust. Und dann beschönigen sie etwas ihr Verhalten vor einiger Zeit, gleich wie wir dich nicht angetastet haben und dir nur alles Gute getan und dich mit Frieden haben ziehen lassen. Nun ja, sie haben ihn immerhin mit Frieden ziehen lassen. Aber ihm da das Bleiberecht zu verweigern, kann man auch nicht sagen, wir haben dir nur alles Gute getan. Aber sie wollen jetzt ihre Position im Nachhinein so darstellen, wir haben dich geschont und es ist abzusehen, dass du immer stärker werden wirst in dieser Region, weil Gott dich segnet. Und lass uns einen Vertrag miteinander machen, dass du dann auch uns schonst. Ihr merkt, wie sich hier die Machtverhältnisse umzudrehen scheinen. Und dann sagen sie noch diesen großartigen Satz. Du bist ja doch der Gesegnete des Herrn. Das sagen die Heiden. Und Isaak ist zum Vertragsschluss bereit. Er erreicht einen echten Frieden. Verse 30 bis 31, und er besiegelt das dann mit einem Festmahl. Das war so ein Mahl, ein Ritual, mit dem man einen Vertrag auch bestätigte. Und dieser erfolgreiche Tag geht noch weiter. Er macht diesen Vertrag mit ihnen, er lässt sie in Frieden ziehen. Die Situation ist wirklich gut gelöst, auch sehr gracious von Seiten Isaaks. Also er war da wirklich, hat sich wie ein Gentleman verhalten und hat sich dann auf diesen Friedensvertrag mit ihnen eingelassen. Und dann steht hier Vers 32, und am selben Tag noch kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sie sprachen zu ihm, wir haben Wasser gefunden. Also diese Brunnenstrategie geht weiter. Noch ein Brunnen, wieder Wasser, wieder eine Stabilisierung der Situation. Und Isaak bekräftigt nochmal den Namen Beersheba, weil ja hier wieder geschworen wurde, weil man sich ja hier wieder vertraglich geeinigt hat, wie schon damals bei Abraham. Jawohl, wir setzen uns in diesem Lande fest. Und mitten in all diesen Kämpfen darf Isaak hier in diesen Tagen etwas erleben vom Triumph der Verheißung. Und das ist der letzte Abschnitt hier und dann gehen wir auch in die Pause. Also Verse 23 bis 33, der Triumph der Verheißung. Das haben wir hier jetzt deutlich gesehen, wie selbst die Heiden seine Machtstellung, die sich immer deutlicher herauskristallisiert durch den Segen Gottes, und das sehen auch die Heiden, wie sich das immer deutlicher abzeichnet. Und ihr Lieben, das ist auch für uns ein wichtiger Hinweis. Mitten in all diesen Kämpfen erlebt Isaak etwas vom Triumph der Verheißung. Und das ist auch uns immer wieder mal beschieden, durch viel Leid hindurch. Das dauert oftmals. So wie bei Johann Hus, einer der Vorarbeiter der Reformation im 15. Jahrhundert. Er war einige Jahre lang auch Rektor der Karls-Universität in Prag, in dieser wunderschönen Stadt. Und Hus stritt schon für die Ziele, für die dann auch Luther stritt. Dass nicht die kirchliche Tradition wichtiger werden darf als die Bibel. Dass wir durch den Glauben von Gott angenommen sind. Und Hus wurde dafür, und das sollen sich bitte mal die Herren Jauch und Lammert und all die anderen, die jetzt dieses ökumenische Allerlei anrühren, in Erinnerung rufen. Hus wurde dafür von der römisch-katholischen Kirche schwerstens bekämpft und er starb, weil er nicht widerrufen wollte, im Juli 1415 den Feuertod während des Konzils von Konstanz. Das gehört also zu diesem katholischen Konzil dazu, dass man irgendwann dann den Scheiterhaufen angezündet hat. Und weil Johann Hus seine schriftgemäßen Erkenntnisse nicht widerrufen wollte, hat man ihn dort bei lebendigem Leibe verbrannt. Der Bischof von Konstanz hatte das veranlasst. Und Hus, man kann den Namen auch im Deutschen übersetzen als Gans, hat den Bischof gewarnt. Hus soll gesagt haben, ihr könnt mich als Gans braten, aber nach mir wird ein Schwan kommen und der wird weiter singen und den werdet ihr nicht mehr zum Schweigen bringen können. Und der Volksmund kolportiert, dass der Bischof damals gesagt haben soll, nur über meine Leiche. Und so kam es. Als Martin Luther etwa 100 Jahre später, 1507, als Martin Luther in Erfurt noch zum Priester geweiht wurde, das war noch bevor er durchgebrochen ist zum Evangelium, da lag er, wie das bei katholischen Ordinationen üblich ist, ausgestreckt auf dem Boden, die Arme ausgebreitet, dort im Dom zu Erfurt. Und wisst ihr, was sich genau unterhalb der Stelle befand, auf der Luther so lag? Die Gruft des Bischofs von Konstanz. Der hatte gesagt, wenn der Schwan kommen soll, nur über meine Leiche. Und nun lag da der kommende Schwan über der Leiche des Bischofs von Konstanz. Und aus dem Priester wurde wenige Jahre später der Reformator und der Verkündiger des Evangeliums. Das ist auch etwas vom Triumph der Verheißung. Nur über meine Leiche, hatte der gesagt. Und dann lag Luther über dieser Leiche. Und die Reformation nahm wenige Jahre später ihren dramatischen Siegeszug. Bei Isaak haben wir jetzt einen offenkundigen Etappensieg in diesen Versen. Aber das bedeutet nicht, dass der Kampf vorbei ist. Und daran werden wir dann unweigerlich in den letzten beiden Versen erinnert. Das holt ihn wieder zurück gewissermaßen oder und zurück in die Realität, die wir schon heute Vormittag wahrnehmen mussten. Es geht wieder zurück ins Familienchaos. Das ist unser letzter Abschnitt, 34 bis 35, noch lange nicht am Ziel, zurück im Verwandtschaftskrieg. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beeris des Hittitas, und Basemat, die Tochter Elons des Hittitas. Die machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid.